wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Es ist kurz vor 2 Uhr Melbourne-Zeit. Tag 4 ist fast zu Ende. Noch duellieren sich Johanna Konta und Garbiñe Muguruza hier auf dem Platz der Margaret Court Arena. Es ist ein sehr langer Tag geworden und trotzdem fangen wir hier schon mal an mit unserem Daily Down Under Nummer 4 aus Melbourne. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir loslegen, ich bin zum ersten Mal bei diesen Australian Open dabei. Es ist mein zweites Grand Slam Turnier überhaupt als jemand, der vor Ort arbeitet. Es ist trotzdem der beste Grand Slam Tag seit langem, den ich erlebt habe. So viel Drama, so viele gute Matches, so viele spannende Matches, so viele großartige Geschichten, die wir erlebt haben. Nicht nur auf dem Platz, sondern drumherum, wenn man alleine an das ganze Theater rund um das australische Davis Cup Team denkt. Was für ein unglaublicher Tag, vollgepackt mit Nachrichten. Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe nicht so das gute Gedächtnis, das weiß, wer uns zuhört. Von daher, mir fallen manchmal Vergleiche schwer, aber ich würde dir zustimmen, es war ein Tag, der eigentlich durchweg beste Unterhaltung und Spannung geboten hat. Und was will man mehr in der zweiten Runde von einem Grand Slam, wo es häufig so ein bisschen öde werden kann, weil die Überraschungen der ersten Runde gewesen sind, die großen Namen oder die großen Duelle kommen dann ab der dritten oder vierten Runde. Daher häufig so ein kleines Nachlassen der zweiten Runde ist überhaupt nicht der Fall. Es gab zwar nicht die monumentalen Überraschungen, aber davon ab wirklich ein sehr schöner runder Tag und dann noch ein bisschen Drama von den Australiern.
Und wir haben, wir sagen sonst immer am Ende eines Turniers haben wir das ganz große Match gesehen. Wir haben vielleicht noch nicht das ganz, ganz große Match gesehen, aber wir haben viele größere Matches gesehen. Und dieser Tag wird lange in Erinnerung bleiben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben lange Zeit ein Match des Tages gehabt, nämlich das zwischen Milos Raonic und Stan Wawrinka, bis dann Alexander Zverev uns eines Besseren belehrte und sein Match gegen Jeremy Chardy auf den Schild hob des besten Matches des Tages, beziehungsweise des Matches des Tages, wie wir es hier dann uns dann vorgenommen haben und das dann als erstes besprechen wollen. Jeremy Chardy hat in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Hugo Humbert schon 5 Sätze gebraucht, 7-6 im fünften Satz gespielt. Alexander Zverev war durch seine erste Runde eher durchspaziert. Es waren also geteilte Voraussetzungen. Aber wir haben schon beim letzten Mal gesagt, oder vor 2 Tagen haben wir schon gesagt, Jeremy Chardy hat das Spiel, um Alexander Zverev zu nerven, vielleicht zu stören, vielleicht dann auch wirklich an den Rand einer Niederlage zu bringen, vielleicht sogar zu besiegen. Alexander Zverev war heute am Rand einer Niederlage und das muss er sich nicht mal groß vorwerfen, weil er selber eine gute Leistung gebracht hat. Er hat am Ende 71 Winner und 52 Unforced Errors geschlagen. Das war eine sehr gute Quote. Das Spiel war auf allerhöchstem Niveau und trotzdem hätte Alexander Zverev das nach 2 Stunden 10 Minuten im Sack haben können und in 3 Sätzen gewonnen haben können. Jeremy Chardy machte daraus ein fast größeres Drama noch. Und Alexander Zverev gewinnt in 5 Sätzen 6-1 im 5. Satz, nachdem dann, ja, Jeremy Chardy, das können wir fast so sagen, vom Bus umgefahren worden ist.
Ja, der war ein bisschen platt am Ende. Also so schien es vor allem emotional platt. Du hast es angesprochen, in der Runde zuvor, das 5-Satz-Match. Hier war es so gewesen, er hatte Sätze 1 und 2 verloren, obwohl gar nicht schlecht gespielt. Dann hatte Zverev im 3. Satz bei 5-5 3 Breakchancen. Chardy hat sie abgewehrt, hat sich den Satz geholt, hat dann so ein bisschen auf diesem Adrenalin einen wilden Ritt hingelegt im 4. Satz. Den hätte er schon zwischendrin verlieren können. Dann hätte er zwischendrin gewinnen können, als er Satzbälle hatte. Dann hatte Zverev Matchball im Tiebreak des 4. Satzes, den hat Chardy dann abgewehrt, hat sich den Satz geholt und dann hat er mal schnell das Break kassiert und danach war es einfach vorbei. Es gab noch ein längeres Spiel bei 4-0 im 5. Satz, wo es so aussah, als wenn Chardy vielleicht mal einen Break zurückholen könnte, vielleicht nochmal diesen Wind unter die Segel bekommen könnte, aber da hat er es dann nicht geschafft und dann war er einfach weg. Aber ich glaube, das ist nichts, was man Chardy vorwerfen kann. Dass er es überhaupt in den 5. Satz geschafft hat, war beeindruckend. Lag an seinem Serve, lag an seiner Nervenstärke, lag daran, dass er nicht ganz so wild auf der Vorhand dominant war, wie er sonst häufig ist. Und das ist es ja. Chardy ist jemand, der ja ein wunderbares Spiel von der Grundlinie und auch durchaus am Netz haben kann, bei dem es aber häufig wild zugeht. 5 gute Minuten, 5 schlechte Minuten, 10 gute, 10 schlechte. So sieht es häufig aus bei ihm. Und trotzdem, wenn man die natürlich richtig timet, dann kann ihm selbst ein Sieg gegen einen Zverev bei einem Grand-Slam-Turnier gelingen. Hier war es dann aber wirklich so, Zverev hat die Tür zugemacht, wirkte nie nervös, wirkte nie panisch Anfang des 5. Satzes. Und das ist ja schon mal ein großer Fortschritt, zum Beispiel zum vergangenen Jahr, wo es ja diese klare Niederlage im 5. Satz gegen Chang gab. Also Zverev hat das gut gemacht in dem Satz und für Chardy war dann wirklich ein bisschen das Ende erreicht.
Zverev kann sich ja auch, was Sie eben schon gesagt haben, nicht so richtig den Vorwurf machen. Er selber hat sehr gut gespielt. Chardy hat im 3. und 4. Satz, finde ich, fantastisches Tennis gespielt. Du hast es gesagt, mit der Vorhand nicht so wild. Er hat mit der Vorhand immer getroffen. Und, da können wir gleich nochmal reinhören, was Zverev dann nochmal gesagt hat, in den entscheidenden Situationen bei eigenem Aufschlag, er hat eine fast makellose Aufschlagsquote im ersten Aufschlag gehabt. Er hat mit über 70% serviert seinen ersten Aufschlag und der ist ja richtig gut. Und da hat er sich immer wieder rausziehen können. Also es war eine bärenstarke Leistung von Jeremy Chardy über 4 Sätze, wie ich fand. Und das war ein Spiel auch, was auf allerhöchstem Niveau stattgefunden hat.
Ja, was interessant war, die Meinungen waren relativ geteilt, auch unter einer Expertin auf Twitter. Wie ist die Leistung von Zverev einzuschätzen? Ist es ein Zurückfallen in eher passive Zeiten oder war es eben eigentlich ein rundum positives Match? Ich würde sagen, es waren ein paar Situationen darin, wo er vielleicht doch etwas aktiver hätte sein können. Und vielleicht kosten ihn diese kleinen Situationen irgendwann in 4, 6 oder 8 Tagen, wenn er da ein bisschen viel Kraft verloren hat, weil sich sowas akkumulieren kann über ein Turnier. Aber ich denke, wenn man sich das Match als Ganzes anschaut, dann würde ich ihm auch keine großen Vorwürfe machen. Hätte er das eben zu Ende gebracht im 3. Satz, würden wir da so nicht drüber sprechen. Dann wäre es nicht unser Match des Tages geworden. Dann wäre es hier wahrscheinlich irgendwo auf Platz 4, 5, 6 untergekommen. Aber das war ja dann für die Zuschauenden noch spannend und schön, dass es soweit ging. Und vielleicht für Zverev gar keine schlechte Probe, dass er dann hier eben auch besser durchgekommen ist als bei den French Open, wo er auch diese 5. Sätze hatte. Und das war ein Gegurke und eine Qual bei ihm. Und hier war es viel klarer.
Ja, wir hören mal rein, was Alexander Zverev gesagt hat. Zu diesem Thema kann man sich was vorwerfen. Das hat er dazu gesagt.
Gerade von der hohen Qualität des Matches gesprochen. Zwischen Ende des 2. Satzes, wo es ja kurz davor war, dass Sie es eventuell ausspielen können in 3 Sätzen, und Anfang des 5. Satzes, gibt es da irgendwas, wo Sie jetzt noch sagen würden, Mann, das hätte ich gerne anders gemacht, damit ich vielleicht das in 3 Sätzen auserwähre, oder konnten Sie einfach, weil Chardy so gut gespielt hat?
Nee, ich hab teilweise 0,40 bei seinem Aufschlag gehabt, 15,40, aber er hat, glaube ich, kein einziges Mal einen 2. Aufschlag serviert. Deswegen ist es auch nicht einfach, hat viele Vorhand-Winner gespielt. Vielleicht hätte ich ein bisschen aggressiver sein können, aber das sind immer so Kleinigkeiten, die man im Nachhinein immer irgendwie heraussuchen kann. Aber generell die Chancen, die ich gehabt habe, habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie blöde Fehler oder so gemacht habe, sondern dass er wirklich jedes Mal mit dem Ausschlag oder mit seiner Vorhand irgendwie da rausgekommen ist.
Ja, Zverev selber hat gesagt, Mensch, Chardy hat einfach extrem gut aufgeschlagen. Und es ist dann auch so eine Sache gewesen, das ist auch nachher noch in der Pressekonferenz angesprochen worden, dass Zverev sehr ruhig geblieben ist. Dass er, ja, er hat seine Emotionen gezeigt, aber er ist nie überbordend sauer geworden oder hat Schläger geschmissen oder so, sondern da blieb er im Moment. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er da dann auch nicht unbedingt ausrasten musste, weil er ja gut gespielt hat. Du hast es gesagt, diese Quälereien bei den French Open. Hier hat er feines Tennis gespielt und musste sich ja gar nicht aufregen. Das war eine Sache, da haben 2 Spieler wirklich richtig gutes Tennis gespielt.
Ja, wenn er es in dem Moment rational einordnet, dann wird er sich auch sagen, okay, Chardy spielt gerade bei 100%, ich tue es nicht. Es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass Chardy bei 100% bleibt für den Rest des Matches. Wenn ich meine Leistung halten kann, dann sollte ich durchkommen. Und wenn Chardy am Ende doch die 100% abruft, gut, Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob er so rationalisieren kann in dem Moment, aber das ist wahrscheinlich die Einstellung, die er haben sollte. Denn auch er weiß um Chardys Fluktuation in Form und in seiner Spielanlage. Und daher, für mich war Zverev der Favorit Anfang des 5. Satzes, eben auch, weil er nicht diese Körpersprache hatte wie zu anderen Gelegenheiten, weil es eben nicht an Murray erinnerte, sondern an andere Spitzenspieler, die dann in so einer Situation einen kühlen Kopf behalten. Und so, ja, ein interessantes Match. Ich bin sehr gespannt, wie wir drauf gucken in ein paar Runden. Ob wir sagen, oh mein Gott, da hat er halt die Kräfte verbraucht, oder sagen, ah, okay, da hat er seine Nerven schon ein bisschen gestählt und es hat ihm, sagen wir mal, gegen einen Raonic in der 4. Runde geholfen. Das werden wir dann sehen.
Und Alexander Zverev steht in der dritten Runde. Dort trifft er jetzt auf Gilles Simon. Nein, er trifft eben nicht auf Gilles Simon. Er trifft auf Alex Bolt und der hat eine der größeren Überraschungen am heutigen Tag geschafft. Er hat nämlich in 5 Sätzen gegen Gilles Simon gewonnen. Vor ein paar Jahren wollte Bolt eigentlich aufgeben bzw. aufhören mit dem Tennis, hat dann aber wieder weitergemacht, hat jetzt hier die Wildcard bekommen, hatte vor ein paar Jahren auch schon mal im Doppel einen längeren oder einen größeren Run hier bei den Australian Open und hat Gilles Simon heute rausgenommen. Nachdem er Jack Sock in der ersten Runde besiegt hatte, hat er jetzt Gilles Simon besiegt mit 2-6, 6-4, 4-6, 7-6, 10-8 ging der Tiebreak aus und 6-4. Alex Bolt mit dem größten Karrieresieg seiner Laufbahn und trifft jetzt auf Alexander Zverev. Ich könnte mir vorstellen, dass Zverev Bolt nicht unterschätzen wird, aber sich sagen wird, er ist nicht ganz unglücklich darüber, dass er nicht gegen Gilles Simon spielen muss.
Oh ja, das wäre unter Umständen eine zähe, lange Geschichte geworden. Wir denken hier an die berühmten Matches, die Simon bei den Australian Open schon hatte. Das berühmteste wahrscheinlich dieser 100 Unforced Error Tag von Novak Djokovic vor 3-4 Jahren. Den hat er damals so richtig durch die Mangel oder in die Mangel genommen. Bolt hat ein bisschen über seine Möglichkeiten gespielt, würde ich sagen, von Mitte des vierten Satzes an. Das war spektakulär, weil er auf der Vorhand wirklich Druck gemacht hat, hat eine ganz schöne Linkshänder-Vorhand, mit der er ordentlich die Linie entlang gehen konnte. Die Frage ist nur, kann er immer auf so einem Niveau spielen und hat Zverev nicht einfach viel zu viel Wucht in den Schlägen, um einem Bolt überhaupt diese Chance zu geben? Also das riecht so ein bisschen nach einem 3- oder 4-Satz-Match, wahrscheinlich einem 3-Satz-Match. Ich denke auch, dass Zverev da ganz froh sein wird, durchatmen wird, denn in der Runde danach könnte es ziemlich hart werden.
In der Runde danach könnte es tatsächlich sehr hart werden, weil dann könnte er auf Milos Raonic treffen. Der hat heute in einem fantastischen Match gegen Stan Wawrinka in 4 Tiebreaks gewonnen. 6-7, 7-6, 7-6 und 7-6. Das Spiel musste zwischendurch unterbrochen werden, weil es angefangen hatte zu regnen. Das Dach wurde geschlossen, es wurde unter geschlossenem Dach weitergespielt. Raonic hat in der ersten Runde gegen Kyrgios gewonnen, in der zweiten Runde gegen Stan Wawrinka gewonnen. Wenn man an einem Turnier hintereinander gegen Wawrinka und Kyrgios gewinnt, dann möchte man eigentlich meinen, man ist im Halbfinale oder im Finale, weil man so gute Gegner besiegt hat. Raonic ist jetzt erst in der dritten Runde. Wer sich durch so ein 16., 32. des Todes durchspielt, der sollte relativ viel Selbstvertrauen haben. Tolles Match war das heute in der Rod Laver Arena. Raonic hat sich durchgebissen und wird ein ganz, ganz großer Erfolg für ihn gewesen sein, nach seiner langen Verletzung, die er ja auch hatte.
Ja, er hatte in seiner Karriere auch schon ein paar unglückliche Matches gegen Wawrinka, hat ihn dann allerdings bei Grand Slams schon jetzt zum dritten Mal besiegt. Hier war auch ein sehr gutes Match bei den Australian Open, wo er damals Wawrinka besiegte, dann ganz knapp im Halbfinale an Murray scheiterte, weil er sich wieder an den Adduktoren verletzte. Und Raonic bei Grand Slams ist, glaube ich, einfach, wenn er fit ist, jemand, mit dem wir rechnen müssen, hat ihn ja ins Halbfinale getippt und ich stehe immer noch dazu. Ich würde ihn im Moment hier als leichten Favoriten auch noch vorne im Zverev sehen. Klar, Zverev kann auftreten, Zverev kann Niveau erreichen, wahrscheinlich zu dem Raonic nicht unbedingt in der Lage ist, das zu erreichen. Aber die Konstanz von Raonic hat mich beeindruckt. Und die Konstanz gerade beim Aufschlag und die Nervenstärke. Denn Wawrinka hat kein schlechtes Match gespielt. Wawrinka hatte im vierten Satz einen 5-2 Vorsprung. Hätte es in den fünften Satz bringen können. Sah von der Grundlinie gut aus. Aber Raonic konnte das Serve einfach wie zu besten Zeiten immer wieder rausholen. War fit hinten an der Grundlinie, hat sich gut bewegt, hat viel zurückbekommen. Die Rückhand sah nicht aus wie eine Schwäche noch zu Anfang der Karriere. Also das war eine runde Angelegenheit. Er wird jetzt hoffen, schnell gegen Herbert durchzukommen. Ist natürlich immer ein bisschen tricky, weil Herbert so unkonventionell für heutige Verhältnisse spielt. Aber ich würde sagen, Raonic ist da doch ziemlich klarer Favorit. Und dann hätte ich richtig Bock auf eine vierte Runde gegen Zverev.
Ja, count me in. Da wäre ich auch dabei. Pierre Gerbert hat heute den letztjährigen Halbfinalisten Yeon Chung mit 6-2, 1-6, 6-2 und 6-4 besiegt. Yeon Chung weit davon entfernt von der Form, die er letztes Jahr hatte. Auch er hatte das ganze Jahr über mit Verletzungen zu kämpfen, kämpft sich jetzt erst gerade ran, machte nicht den unglücklichsten Eindruck, als er ausgeschieden war gegen Herbert, hat ihm artig gratuliert. Herbert gegen Raonic, eine dritte Runde, die uns sicherlich auch gefallen wird. Borna Coric hat Marton Fucsovics mit 6-4, 6-3, 6-4 zurück in den Lokbahnhof geschickt. Trifft jetzt auf Filip Krajinovic. Der hat in 3 Sätzen Evgeni Donskoi besiegt. Coric gegen Krajinovic eine Runde oder ein Spiel der dritten Runde. Dominic Thiem musste heute aufgeben gegen Alexei Popyrin beim Stand von 5-7, 4-6 und 0-2. Thiem hat hinterher gesagt, mir tut alles weh. Irgendwas steckt in meinem Körper, was da nicht rein soll. scheint sowas wie ein Infekt zu sein. Popyrin hat aber gut gespielt, trifft jetzt auf Luca Puy, der gegen Maximilian Matera in 4 Sätzen gewonnen hat und wo sich Matera vielleicht auf dem gesamten Rückflug nach Deutschland seine Gedanken machen wird, Mensch, das hätte ich auch gewinnen können.
Ja, vor allem, weil Puy jetzt auch nicht der Allernervenstärkste ist. Das ist ja jemand, der durchaus in seiner Karriere schon ein paar enge Matches hergegeben hat. Ich würde trotzdem sagen, das Turnier ein Erfolg für Matera. Die zweite Jahreshälfte 2018 lief ja nicht so. Das war nach dem tollen Start ins Jahr einfach so ein bisschen ein Auslaufen fast. Und dass er jetzt hier so gut, so konzentriert zurückkommt, er hat sich in der Vorbereitung schon, würde ich sagen, auf einigermaßen hohem Niveau präsentiert, hat hier einen Top 32 Spieler in Form von Puy, der sogar das Talent hat, um wesentlich höher zu stehen, ein Match auf Augenhöhe gegeben, hätte das für sich entscheiden können. Und trotzdem würde ich sagen, guter Erfolg für ihn. Ich bin gespannt, wie er die Punkte in den nächsten Monaten oder ob er sie verteidigt und ob er dann im zweiten Jahreshälfte nochmal dazu ansetzen kann, vielleicht sogar höher im Ranking zu kommen. Wenn man ihn an solchen Tagen sieht, denkt man, Top 30 Spieler könnte er eigentlich schon sein. Dann guckt man sich aber die zweite Jahreshälfte 2018, da war es nicht so. Ich bin super gespannt, wie er es macht. Und jetzt Puy gegen Popyrin, da haben wir es. Da bin ich gespannt drauf. Und das Match Popyrin-Team war komisch. Popyrin war der bessere Spieler, würde ich sagen. Team schon Ende des ersten Satzes komplett angenervt, hat da Chancen liegen lassen, hat dann den Racket zertrümmert auf eine Art und Weise, wie man bei ihm eher selten sieht. Dann ist ihm das wirklich alles ein bisschen entglitten. Popyrin noch ein Spieler, der sehr viel Potenzial hat, aber bei dem man sich fragt, wie roh der Diamant noch ist, ob er da nicht noch ein bisschen braucht. Und da würde ich fast vermuten, dass Puy ihm so ein bisschen den Zahn ziehen wird im Laufe des Matches. Wenn nicht, das wäre natürlich eine Geschichte, Popyrin hier in der 4. Runde.
Das wäre in der Tat eine Geschichte. Aber Popyrin, können wir sagen, der hat nicht nur den Aufschlag, der spielt durchaus intelligentes Tennis. Ich glaube, von dem werden wir noch eine ganze Menge hören in den nächsten Jahren.
Ja, ich bin super gespannt. Hat eigentlich alle Voraussetzungen. Der Aufschlag ist schon da, die Grundschläge sind wirklich wuchtig und trotzdem ist er in der Lage, ziemlich easy Winner zu schlagen mit denen. Du sagst, es hat einiges an Spielintelligenz. Sehr gespannt, wie sich diese Puzzleteile zusammenfügen. Und bei so jemandem ist natürlich immer die Frage, okay, er hat dann jetzt hier einen großen Erfolg, er wird trotzdem erstmal so ein bisschen kleinere Butterbrote schmieren müssen auf den Turnieren der Challenger Tour und dann der 250er. Wie geht er damit um? Geht er da relativ schnell durch und etabliert sich schnell oben oder braucht er vielleicht noch 1-2 Jahre Anlauf?
Fabio Fognini hat die 3. Runde erreicht durch einen 3-Satz-Sieg gegen Leonardo Maier. Trifft auf Pablo Carreño Busta, der hier in der 1. Runde gegen Luca Vanni noch über 5 Sätze gehen musste, aber jetzt mit Ilya Iwaschka keine Probleme hatte und in 3 Sätzen gewann. David Goffin gewann gegen Mariusz Kopil in 4 Sätzen. Mariusz Kopil durchaus ein gefährlicher Gegner für jemanden wie Goffin und trifft auf Daniil Medvedev, der vielleicht den stärksten Eindruck hier heute hinterlassen hat, der Grand-Slam-Sieger Ryan Harrison in 3x6:3 besiegt hat. Und dann haben wir noch eine Begegnung, die wird Popcorn am Samstag verströmen. Das ist nämlich das Match zwischen Novak Djokovic und Denis Shapovalov. Djokovic gewann heute gegen Tsonga in 3 Sätzen. Das Finale von 2008 ist 2019 die 2. Runde. Und Denis Shapovalov gewann in 3 Sätzen gegen Taro Daniel. Shapovalov macht einen guten Eindruck. Er trifft jetzt auf einen Gegner, der ihm vielleicht nochmal die Ohren lang ziehen wird. Aber Shapovalov muss sich an diesen Gegnern oder mit diesen Gegnern messen, möchte er irgendwann dahin kommen, wo Novak Djokovic jetzt ist.
Ja, und bei Shapovalov hängt alles vom Rückschlag ab. Der Aufschlag hat ihn heute wieder ein paar Mal gerettet. Das ist ja immer bei ihm gut. Er gehört jetzt schon 10 besten Aufschlägern auf der Tour. Er wird von der Grundlinie immer besser. Er hat ein Gefühl, wie und wann er ans Netz kommen muss und sollte. Sein Problem ist einfach der Rückschlag. Der gehört zu den Schwächeren in den Top 50. Er kriegt einfach nicht genug Bälle rein. Er gewinnt nicht genug Punkte beim Rückschlag gegen Djokovic. Natürlich ein Problem, weil der wird Shapovalov unter Druck setzen können. Und das ist wahrscheinlich, woran es am Ende scheitern wird aus Shapovalovs Sicht. Überrascht wäre ich aber nicht, wenn Shapovalov hier einen Satz gewinnt, wenn er natürlich sowieso ein paar Punkte im Angebot haben wird, die es dann nachher irgendwie bei What's of Eurosport oder so zu sehen gibt. Also das sollte sehr unterhaltsam werden. Riecht auch ein bisschen nach Night Session, sei denn Popyrin gegen Puy schafft es in Night Session, was ich jetzt aber erstmal nicht annehmen würde.
Ja, Shapovalov gegen Djokovic ist eine ganz klare Night Session. Da gehe ich ganz fest von aus. 2 Matches haben wir noch bei den Herren. Das eine Match ist das von Ivo Karlovic gegen Kei Nishikori. Der ewige Ivo, der heute beinahe nochmal das Ding umgedreht hätte gegen Kei Nishikori. Nishikori führte mit 2-0 Sätzen. Karlovic gelang, wie auch immer, das Break im dritten Satz zum 7-5 gelang, wie auch immer, das Break zum 7-5 im vierten Satz. Und dann ging das in den Schluss-Tiebreak, in diesen Match-Tiebreak, der bis 10 geht. Und da konnte Nishikori, der mit Mini-Break zurücklag, zwei Returns unterbringen, die unerreichbar waren für Ivo Karlovic. Nishikori konnte ausservieren zum 10-7. Dann sank er zu Boden und war ein sehr, sehr glücklicher Mann. Und er trifft auf João Sousa, der hat in einem ähnlichen Match gegen Philipp Kohlschreiber in 5 Sätzen gewonnen. Ein tolles Spiel auf einem Außencourt, auf dem Court 8. Beide haben gut gespielt. João Sousa hat eine wunderbare Vorhandleistung und Aufschlagleistung heute gezeigt. Und Nishikori gegen Sousa ist die dritte Runde. Nishikori war heute Mittag einer der glücklicheren Menschen auf dieser Welt.
Ja, und das Gefühl war so ein bisschen da, dass viele durchaus in der Situation Karlovic die Daumen gedrückt haben. Ich glaube auch, weil immer klarer wird, Karlovic, klar, das ist der Aufschläger. Karlovic ist jemand, der sich wirklich behäbig für einen Tennisprofi bewegt, aber dem man auch einfach mal zugestehen muss, dass er sich verbessert hat. Seine Volleys gehören sicherlich mittlerweile zu den besseren auf der Tour. Tief häufig untergebracht, sein Gefühl am Netz und seine Übersicht am Netz sind beeindruckend, weil die Gegner ja auch wissen, dass er da hinkommen wird. Er bewegt sich ein bisschen besser als in der Vergangenheit. Heißt nicht, dass er sich gut bewegt, aber er bewegt sich besser und das kombiniert mit dem Aufschlag einfach Respekt. Und das kann er wahrscheinlich noch 2-3 Jahre durchziehen, wenn er sich nicht irgendwann verletzt. Und daher wäre es für ihn eine super Geschichte gewesen, hier Nishikori zu besiegen. Nishikori tut im Turnier aber wahrscheinlich ganz gut, ist immer noch der wahrscheinlichste Viertelfinalgegner von Novak Djokovic. Und das Sousa-Match, da habe ich so viel nicht mitbekommen. Ich glaube, du hast da mehr von mitbekommen.
Ich habe das komplette Match gesehen,
ja. Entschuldigung?
Ich habe das komplette Match gesehen, ja.
Ja, also was ich sah, war sehr unterhaltsam. Und ich glaube, Philipp Kohlschreiber, bei dem blieb ja auch der Eindruck, so viel hat er falsch nachher gar nicht gemacht, oder?
Nee, so viel hat er nicht falsch gemacht. Wir hören auch mal rein, was Kohlschreiber dann gesagt hat, weil ich ihn gefragt habe, wie denn die Regenpausen für ihn waren, wie er die mitgenommen hat, weil es gab zwischendurch eine längere Regenpause und danach 4 kleinere Regenpausen und das war alles so zwischen dem dritten und dem vierten Satz. Und jetzt hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat.
Ich glaube, dass es mir ganz gut getan hat, weil der dritte Satz im Tiebreak zu verlieren, das hat schon wehgetan, weil man dann weiß, man hat eigentlich einen Satz umsonst gespielt, muss immer noch 2 gewinnen und kam mir eigentlich recht. Ich glaube, ich bin auch sehr gut aus der Regenpause gekommen, war sehr dynamisch, habe im vierten deutlich besser gespielt als er. Und im fünften, ja, war es am Anfang sehr eng. Und dann hat er eben einen Moment, wo er wieder sehr, sehr gut gespielt hat, sehr gut returniert hat. Und ja, so hat er eben das frühe Break geschafft. Ja, ich bin duschen gegangen, habe ein bisschen Reis gegessen und habe mich dann ja, ein bisschen mobilisieren lassen von Basti, der hier mit dabei ist. Und dann hat man eh schon so gesehen, dass sie den Platz fertig machen. Dann geht man schon wieder nochmal eine kurze Besprechung mit dem Coach. Der ja, war gut mit dem Tobi, hat gesagt, komm, beim Aufschlag ein bisschen dynamischer und bleib dran, der wird nicht immer so servieren, was ja auch dann gestimmt hat. Im fünften ist er ein bisschen schlechter geworden vom Aufschlag her, ein bisschen gedroppt, aber er hat halt immer noch sehr gut von hinten gespielt.
Kohlschreiber hat insgesamt gesagt, er habe gut gespielt. João Sousa habe einen fantastischen Aufschlagtag gehabt. João Sousa hätte kaum Fehler mit der Vorhand gemacht. Und ich habe 4,5 von diesen 5 Sätzen gesehen und ich kann ihm nur beipflichten, kann sagen, Sousa, auch der hat gerne mal eine Streuung in seiner Vorhand. Wir haben ihn schon häufig gesehen, dass er dann mit sich hadert, dass er dann mit seiner Vorhand hadert, die dann die Fehler macht. Er braucht die Vorhand wie die Luft zum Atmen, um hier zu gewinnen. Und die fand heute statt, die fand heute großartig statt und er hat das Match gewonnen und er hat es verdient gewonnen. Aber Kohlschreiber, man spricht immer so häufig darüber, dass Kohlschreiber die engen Matches verliert, weil er eventuell was Dummes macht im fünften Satz oder so. Kohlschreiber kann sich nichts vorwerfen. Alles in Ordnung gewesen bei diesem Spiel.
Ja, Kohlschreiber liefert weiterhin Kohlschreiber ab. Ich wäre nicht überrascht, wenn am Ende des Jahres irgendwo zwischen 28 und 40 in der Weltrangliste steht, wenn er ein Finale bei einem ATP 250er spielt, 2-3 erinnerungswürdige Matches dabei hat, einfach wieder eine gute, solide Saison spielt, wo vielleicht das ganz Besondere fehlt, aber wo er einfach sehr viel solide Arbeit abliefert. Und das war heute Teil dessen. Wir hatten ja schon vor zwei Tagen gespaßt, es geht bestimmt in den fünften Satz. Es ging natürlich in den fünften Satz. Und das sind Spieler auf einem ähnlichen Niveau, würde ich sagen. Kohlschreiber vielleicht mit der etwas besseren Karriere. Sosa vielleicht derjenige, der das etwas höhere Niveau erreichen kann an ganz besonderen Tagen, wie er es heute einer war. Und ein bisschen bitter für Kohlschreiber, weil er sich wahrscheinlich was ausgerechnet hätte gegen einen unter Umständen erschöpften Nishikori. Aber ich glaube nichts, bei dem er sich jetzt allzu sehr grämt.
Er ist schon wieder im Flugzeug Richtung Deutschland. Er wollte noch heute Abend den Flieger bekommen, um nach Deutschland zurückzukommen.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Damit kommen wir zu den Damen. Auch die Damen haben heute abgeliefert. Vielleicht nicht ganz, vielleicht haben die Herren heute den Tag etwas gewonnen. Aber auch es gab bei den Damen großartige Matches. Und das Match des Tages bei den Damen ist das von Simona Halep gegen Sofia Kenin. Hatte Simona Halep den Lauren Davis-Moment? Letztes Jahr hatte sie ein Spiel gegen Lauren Davis auf dem Weg ins Finale, wo sie 15-13 im dritten Satz gewonnen hat. Ein absolutes Nervenspiel damals. Simona Halep setzte sich gegen eine damals Weltklasse aufspielende Lauren Davis durch. In diesem Fall musste sie gegen Sofia Kenin ran. Den ersten gewann sie noch mit 6-3. Aber Kenin bekam von Minute zu Minute mehr Spaß an diesem Spiel, machte von Minute zu Minute weniger Fehler, konnte mehr Druck entfalten und konnte dann auch die Emotionen mitnehmen, die sie ja immer in sich trägt, und konnte den zweiten Satz mit 7-6 gewinnen. Und dann führte sie im dritten Satz schon mit Break vor und dann macht Halep die letzten vier Spiele. Und das ist vielleicht dann der Unterschied zwischen der Nummer 1 der Weltrangliste und Sofia Kenin.
Ja, war ein interessantes Match. Ich fand Halep am Anfang richtig gut. Das war die Halep, die im letzten Jahr sich zur Grand Slam-Gewinnerin und zur besten Spielerin zumindest des ersten Halbjahres gekrönt hat, die eben in der Lage war, eine Offensive in ihr Spiel zu integrieren, die sie erlaubte, in der Defensive noch stärker zu sein. Und die hat man dann heute gesehen. Kenin war unter Umständen auch ein bisschen nervös, so in den ersten 10, 15 Minuten, und trotzdem Halep eben komplett souverän. Hätte meiner Meinung nach auch den zweiten Satz durchaus gewinnen können, hat da dann aber so ein bisschen angefangen, Kenin ins Spiel zu lassen. Und Kenin hat dann natürlich diese Intensität entwickeln können, um eine Halep zurückzudrängen, so wie sie sich eigentlich nicht zurückdrängen lassen sollte. Und dann war Halep auf einmal von der Spur und lag eben dieses 2-4 im dritten Satz hinten, hat dann aber wirklich die Grundlinie komplett dicht gemacht, hat den Platz wieder ein bisschen breiter gemacht, hat Kenin selber ins Laufen gebracht, hat quasi immer dahin gespielt, wo Kenin nicht stand, und hat sie dann so weggearbeitet. Für sie, denke ich, eine super Geschichte. Selbst wenn sie jetzt in der nächsten Runde rausgehen sollte, hat sie jetzt zwei gute, enge Matches gespielt, hat beide gewonnen. Positives Zeichen. Wie ich schon beim letzten Mal sagte, ein kleiner Blick geht garantiert schon in Richtung Sandplatzsaison und der Verteidigung der French Open. Und sie hat vor diesem Turnier gesagt, der Druck ist weg, ich muss mir nichts mehr beweisen. Ich denke, das hat man in so einem Moment wie heute bemerkt. Und ja, ab jetzt wird es richtig schwer.
Die Auslosung zeigt ihr ja auch so ein bisschen den Stinkefinger. Erste Runde Kaya Kanepitz, die letztes Jahr bei den US Open sie quasi ja mit fliegenden Fahnen nach Hause geschickt hat. Zweite Runde Sofia Kenin, die vor Selbstbewusstsein platzt, die tolles Tennis spielt, hat sie beide jetzt weggearbeitet. Dritte Runde Venus Williams, Achtelfinale eventuell Serena Williams. Ernsthaft, das ist der Stinkefinger der Auslosung in Richtung Simona Halep.
Ja, Venus wird dasselbe natürlich über ihre Auslosung sagen. Serena wird auch ein bisschen sagen, obwohl sie Tatjana Maria in der ersten Runde hatte, was sicherlich ein bisschen einfacheres Los war als bei den anderen. Und ich bin so gespannt immer noch, was in diesem Viertel passiert, wer sich da durchsetzt. Klar, man sieht Serena aus wie die beste Spielerin, aber Halep und Venus sollten wahrscheinlich nicht unterschätzt werden.
Ja, nein, ich will ja auch gar niemanden unterschätzen, aber diese Auslosung hat es wirklich so fett in sich. Venus Williams hat nämlich heute in drei Sätzen gegen Alizé Cornet gewonnen, nachdem es im zweiten Satz das große Drama gab, Alizé Cornet dann alles wieder reingeschmissen ja, gebracht hat, was sie dann auch auszeichnet, 6-4 gewinnen konnte. Auch da fuhr sie oder lief sie gegen den Bus im dritten Satz 6-0 für Venus Williams. Diana Jastremska, über die müssen wir sprechen. Die hat heute gegen Carla Suarez Navarro in 3 Sätzen gewonnen, 6-1 im dritten Satz. Und sie trifft jetzt auf Serena Williams, die gegen Jeannie Bouchard keinerlei Zweifel hat aufkommen lassen, wer hier die Chefin im Hause war. 6-2, 6-2. Das ist ein Generationenduell. Das ist das Jetzt, das ist das Gestern gegen das Morgen. Diana Jastremska ist voll mit Talent und ich bin sehr gespannt, ob sie die Nerven wird behalten können und Serena Williams einen guten Kampf wird bieten können.
Ja, ich meine, Serena könnte fast die Mutter sein von Jastremska, vom Alter her. Hätte früh loslegen müssen, aber gut, sie hätte es sein können. Ich bin auch extrem gespannt. Serena hätte das Match am heute wahrscheinlich 6-0 gewinnen können. Bouchard hat gar nicht so schlecht gespielt, aber hatte nicht den Aufschlag, um mitzuhalten. Bei Serena würde ich sagen, hakt es auch noch ein bisschen beim Aufschlag und beim Return, aber auf einer Grundlinie sieht es richtig, richtig gut aus. Jastremska hätte auch klarer gewinnen können, führte schon 6-3, 3-1, hat dann eine kleine Schaffenspause genommen, den dritten hat aber klar gewonnen. Was an Jastremska beeindruckend ist, sie, würde ich sagen, ist mit einer Sabalenka-Light. Sie hat einfach schon ein verdammt beeindruckendes Grundlinienspiel. Es ist schon einiges an Variationen, durchaus auch an Topspin drin. Das sollte über die nächsten Jahre alles noch besser werden. Ich hatte sie ja in der Jahresvorschau schon als eine mögliche Überraschungshalbfinalistin bei einem Grand Slam nominiert. Das wird ihr hier nicht gelingen, da gehe ich jetzt mal ganz schwer von aus. Aber ich wäre nicht überrascht, so sie denn ihre Nerven im Zaum hält, wenn sie hier Serena einen Satz abnimmt. Einfach weil sie selber in der Lage ist, so konstant die Linien entlang zu gehen, sich den Court zu öffnen, wo sie dann eben wirklich mit Sicherheit diese Linien entlang gehen kann. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was ihr gelingt. Kann immer sein, dass sie da die Nerven verliert. Wäre keine Überraschung. Ich meine, es ist Serena auf der anderen Seite. Aber Jastremska ist eine, wer sie noch nie gesehen hat, da achtet sich oder da lohnt sich drauf zu achten. Das ist wahrscheinlich eine, die irgendwann in die Top 10 einziehen wird.
Ja, Diana Jastremska gegen Serena Williams. Ich bin heute per Direktnachricht nochmal darauf hingewiesen worden. Sprecht bitte über Diana Jastremskas Talent. Das haben wir hiermit angerissen. Wir werden in den nächsten Jahren sicherlich noch eine ganze Menge von Diana Jastremska hören. Eine alte Bekannte in der dritten Runde bei den Australian Open, Timea Baczynski, die so lange verletzt war, die so viel gelitten hat dann auch in den letzten Monaten, die so lange gebraucht hat, um sich wieder ranzukämpfen. Erste Runde gewinnt sie ganz klar gegen Daria Kasatkina. Jetzt hat sie gegen Natalia Wichlianzewa gewonnen. In 2 Sätzen 6-2, 7-5. Wartet auf ihre Gegnerin. Im Moment spielen hier noch Johanna Konta und Garbine Muguruza und die gehen gerade jetzt um 2.19 Uhr Melbourne-Zeit in den dritten Satz. Da haben wir noch ein bisschen was von. Kamila Giorgi hat der polnischen Nachwuchshoffnung Iga Swiatek nochmal ganz klar die Grenzen aufgezeigt. 6-2, 6-0 trifft auf Karolina Pliskova. Die hatte nur im ersten Satz gegen Madison Brangle Probleme. Und als sie dann das Spiel entziffert hatte von Madison Brangle, ging es ganz schnell 6-1, 6-0 die nächsten 2 Sätze. Aber ich muss sagen, Kamila Giorgi, die beeindruckt mich hier sehr. Früher, sie hat immer schon den Ball hart getroffen und hart geschlagen. Aber früher hat sie auch nur Home Runs geschlagen. Inzwischen trifft sie die Linien und das ist bemerkenswert.
Ja, und vor allem hat sie ja mittlerweile eine gewisse Konstanz bei den Grand Slam Turnieren sich erarbeitet. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Denn sie ist nicht nur hart oder sie schlägt nicht nur hart drauf. Sie hat ein gutes Händchen vorne am Netz. Sie weiß, wie man Punkte dort beendet. Sie ist eine, die bei den großen Turnieren stets leistungsstark und formstark vor allem antritt. Bei den kleineren Turnieren, da ist sie noch viel zu schwankend in ihren Leistungen. Und das ist, denke ich, der Grund, warum sie noch nicht in den Top 20 ist. Ich meine, ihr Talent einfach als reine Tennisspielerin, wenn man alles andere rausnimmt, ist wahrscheinlich Top 10 in der Welt. Aber es kommen eben natürlich noch ein paar andere Komponenten dazu. Heute ging Swiatek von dem bisschen, was ich gesehen habe, war sie einfach viel zu powerful für Swiatek. Das sind wahrscheinlich noch 2-3 Stufen zu viel für eine Swiatek, die natürlich auch einen ganz guten Schwung hat. Da braucht sie wahrscheinlich einfach zu lang, um wirklich gegen eine Giorgi mitzuhalten. Also einfache Sache für Giorgi. Wird super gespannt gegen Pliskova. Pliskova hat den großen Vorteil des Aufschlags, der einfach noch ein bisschen stärker ist als der von Giorgi. Könnte am Ende den Unterschied ausmachen. Und Pliskova, gerade wenn sie es Muguruza am Konter jetzt hier noch lange im dritten Satz geben, ist hier wahrscheinlich die Favoritin in dem Teil der Auslosung.
Timea Baczynski wird auf Konter oder Muguruza treffen. Wir haben dann noch mehrere Spiele. Qiang Wang hat gegen Alexandra Krunic in 2 Sätzen gewonnen, trifft auf Anastasia Sevastova. Die hat den Sommer, den australischen Traumsommer von Bianca Andreescu beendet, in drei Sätzen gewonnen. Bianca Andreescu, die ja im Finale in Auckland war, sich hier durch die Qualifikation gespielt hat und dann auch nochmal in der zweiten Runde gestanden hat. Elise Mertens hat ganz klar gegen Margarita Gasparian gewonnen und trifft jetzt auf Madison Keys, die ja, also so ein bisschen hier auch durchschleicht durch das Turnier. 6-3, 6-4 gegen Anastasia Potapova. Mertens gegen Keys, auch eine Begegnung, auf die wir uns, glaube ich, sehr freuen können. Zhuai Zhang hat gegen Kristina Pliskova gewonnen mit 6-3 und 7-5 und trifft auf auf Elina Svitolina. Die hat nämlich klar in zwei Sätzen gegen Viktoria Kuzmova gewonnen. Svitolina, die heute dann auch noch für Aufsehen gesorgt hat, als sie bekannt gegeben hat, dass sie Gael Monfils datet. Auch die macht einen starken Eindruck hier.
Ja, super souverän, was sie hier bisher macht. Und sie ist ja eine, sagen wir es, die bisher Probleme hatte in Grand-Slam-Turnieren. Die weibliche Zverev wird sie immer genannt. Oder der quasi männliche Svitolina. Das Ding ist einfach, dass sie nicht in der Lage bisher war, die Leistung, die sie außerhalb der Grand-Slam-Turnierung, gerade bei diesen Premier-Turnieren, gezeigt hat, konstant abzurufen. Und super positiv für sie, dass sie so souverän durchgegangen ist. Ich denke auch, dass sie Chang besiegen wird und dann wird es halt spannend. Ich denke, trifft sie auf Elise Mertens, dann sollte sie weiterkommen. Madison Keys ist ein unangenehmes Matchup für Svitolina. Das könnte der eine Schritt zu weit sein, aber trotzdem, Svitolina hat hier den Vorteil, bis auf die Monfils-Geschichte, nicht viele Scheinwerferlichter sind auf sie gerichtet. Sie ist im Moment trotz ihres Erfolgs bei den World Tour Finals oder bei dem Jahresendturnier der Damen wahrscheinlich Geschichte 8, 9 oder 10, kann nur positiv für sie sein. Und wenn sie dann plötzlich im Viertelfinale steht und endlich die Hürde überspringt, glaube ich, dann ist sie auch einfach nur froh.
Ja, dann ist sie tatsächlich nur froh. Zhuai Zhang, wie gesagt, ist die nächste Gegnerin. Zwei Spiele haben wir noch bei den Damen. Das eine ist das Match von Naomi Osaka. Sie hat gegen Tiamari Zidanec mit 6-2 und 6-4 gewonnen. Und sie trifft auf Su Weishe. Und ich glaube, das ist ein Match, auf das wir uns sehr freuen können, weil das ist dann auch so ein kleiner Clash of Styles. Su Weishe hat nämlich heute gegen Laura Siegemund mit 6-3 und 6-4 gewonnen. Su Weishe hat in den letzten anderthalb Jahren eine erstaunliche Entwicklung genommen, weil sie inzwischen bei Grand-Slam-Turnieren regelmäßig abliefert und hat gegen Siegemund heute sehr stark gespielt. Und bevor wir über das Match sprechen, möchte ich einmal den Ton von Laura Siegemund einsprechen. Nämlich, ich hatte sie gefragt, was denn das Spiel von Su Weishe so unangenehm für sie selber macht und ob sie sich heute während des Matches mal wohl gefühlt habe. Das habe ich sie gefragt, das sind die Antworten von ihr.
Also sie spielt halt sehr flach, ja, also der Ball hat eigentlich keinen Vorwärtsdrall und sie spielt zwischen sehr lang und schnell und dann aber irgendein Fuddelkram wieder ins Teefeld, eben alles. Und man weiß irgendwie nie so recht, was kommt da, so ein richtiges System gibt's nicht. Und das macht's unangenehm. Und dann ist sie halt unglaublich gut in der Defensive. Also sie spielt, das sieht zwar komisch aus, aber mein, die Qualität, die sie da rausholt aus den Ecken, die ist enorm. Wenn jetzt jemand weniger unorthodox spielen würde, würdest du das mehr erkennen, was das eigentlich für eine Qualität ist. Aber dadurch, dass das bei ihr so ein bisschen seltsam aussieht, geht es dann fast ein bisschen flöten. Da sieht man in Anführungszeichen nur das Seltsame, aber gar nicht, was sie da eigentlich gerade für einen Ball rausgezogen hat. Also ich war zum Beispiel heute mehrere Male echt gut am Netz, also wo ich dachte, ich hatte einen guten Ball gespielt. Und sie hat dann aber halt dadurch, dass sie ganz kurze Ausholbewegungen hat, gerade mit einem kurzen Cross oder so, unheimlich Möglichkeiten. Und man sieht auch nicht, was sie dann spielt. Sie könnte auch einen Lob spielen oder einen Longliner. Also das ist halt nicht zu erkennen. Das macht vielleicht einmal dieser Switch zwischen extremer, also extrem zügig und dann aber wieder lullig irgendwie, und auch das, dass du halt an ihren Schlägen eigentlich nichts erkennen kannst von den Richtungen her. Ja.
Gab es denn dann so einen Moment, wo sie sich dann heute während des Spiels wohlgefühlt haben? Weil der erste Satz sah von außen so aus, als ob der relativ schnell weggegangen ist. Mhm. Und im zweiten Satz wurde es dann ja eine engere Geschichte.
Nee, also das ist zumindest jetzt mal für mich, weiß nicht, ob ich da für andere auch spreche, aber schon eine Spielerin, gegen die fühlst du dich nie wohl. Also der Punkt wird irgendwie nicht erreicht im Match, aber das war jetzt nichts, wo ich überrascht war. Also, sondern das ist so ein, es gibt so Leute, da musst du einfach spielen, wohlfühlen, hin oder her. Du musst einfach dranbleiben und eben dein Ding, was du dir vorgenommen hast, dann durchziehen. Aber also ich habe jetzt gegen sie heute, ich habe jetzt das erste Mal gegen sie gespielt, aber ich glaube nicht, dass ich gegen sie an so einen Punkt kommen würde, wo ich wirklich sage, ach ja, prima, jetzt fühle ich mich pudelwohl hier, sonst ist unheimlich, wie soll ich sagen, also Man kriegt eigentlich fast nie einen Ball, wo man sagt, der ist jetzt, also es sei denn, man hat sich wirklich gut erarbeitet, aber ein Ball, der jetzt irgendwie angenehm wäre in dem Sinn. Ja. Es geht schon beim Aufschlag los. Also der Aufschlag ist nicht gut eigentlich solch, aber der ist so, ich sag mal, eklig, dass, und der zweite Ball ist so gut. Wenn der zweite Ball nicht so gut wäre, wäre es auch nicht so schlimm. Aber der Aufschlag ist halt ein bisschen unangenehm und dann ist sie mit dem zweiten Ball unheimlich konsequent. Und das sind so die Sachen, die es unangenehm machen.
Das war eine schöne Erklärung von Laura Siegemund, was Soubeige so einzigartig macht in diesem Tennis.
Ja, es erinnert ein bisschen an Misha Zverev vor 2 Jahren, als er die Unterschiede erklärte zwischen Andy Murray und Roger Federer. Das hatten wir damals ja hier auch in der Sendung drin. Und das sind dann so ein bisschen die Perlen, wenn man in diese Interviews geht, in diese Pressekonferenzen und dann eben auf jemanden trifft, der trotz einer Niederlage auch Lust hat, das einzuordnen und zu erklären und eben auch den Kontext zu geben, warum es so unangenehm sein kann, auf jemanden wie Jay zu treffen. Und was hier natürlich herausstach bei der Aussage, und da hat sie absolut recht, ist die Abwehrarbeit von Jay. Der Fokus ist auf dieser Variabilität und dieser Improvisation und dieser unorthodoxen Spielweise, aber sie gräbt eben hinten wirklich unglaublich viel aus. Nicht so dieses klassische Halep, ich decke einfach alles ab, sondern wirklich eher auch dort ein Improvisieren in der Defensive. Und das macht es definitiv schwer, gegen sie zu spielen. Und sie ist ein super unangenehmes Matchup für Siegemund. Das hatten wir vorher schon gesagt, weil sie die Sachen, die Siegemund gut kann, durchaus in der Lage ist zu kontern, gerade auf so einem eher schnellen Belag. Von daher ging Siegemund als Außenseiterin rein. Ich glaube, muss sie sich auch nicht zu sehr grämen, dass sie das verloren hat. Kann zufrieden sein mit dem Jahresstart und auch sie wird schon ein bisschen in Richtung Sand blicken.
Ja, Laura Siegemund, die hat selber auch gesagt, sie ist nicht unzufrieden mit ihrem Start in die Saison. Das passte schon soweit. Das war in Ordnung. Soubeige gegen Naomi Osaka, das war toll, glaube ich.
Ja, obwohl ich Osaka nach den souveränen Leistungen hier doch als ziemlich klare Favoritin sehen würde. Auf der anderen Seite, Jay hat letztes Jahr 2 spektakuläre Matches abgeliefert. Hier gegen Kerber in Wimbledon hat sie Halep rausgenommen. Unmöglich ist es nicht. Osaka ist eine, die auch mal ein bisschen straucheln kann, wenn sie den Platz nicht trifft. Aber ich fand das bisher wirklich überzeugend von Osaka.
Es ist jetzt 3:30 Ortszeit. In 8,5 Stunden geht der nächste Tag wieder los. Und es geht los in der Rod Laver Arena mit Ashleigh Barty gegen Maria Sakkari, gefolgt von Taylor Fritz gegen Roger Federer und Maria Sharapova gegen Caroline Wozniacki. Maria Sharapova gegen Caroline Wozniacki. Wie viele Spiele gibt es in diesem Match? Antwortet uns auf Twitter oder auf Facebook oder schreibt uns eine Mail bzw. schreibt unter diesem Beitrag auf meinsportpodcast.de. Dann könnt ihr eventuell eine Ausgabe des aktuellen Tennismagazins gewinnen. Der oder sie, die am nächsten dran ist, beziehungsweise die richtige Zahl an Spielen hat, die gewinnt. Alex Di Minaur gegen Rafael Nadal und auch das könnte morgen eine sehr späte Angelegenheit werden. Kimberly Burrell gegen Angelique Kerber. Der Tag auf dem Rod Laver oder in der Rod Laver Arena verspricht mal wieder sehr viel Unterhaltung.
Ja, da kann sich niemand beschweren. Auch auf den anderen Courts ist morgen einiges los. Viele Augen werden natürlich in Richtung Anisimova gegen Sabalenka gehen. Könnte die Zukunft des Damen-Tennis zweiter Teil werden, nachdem wir was Ähnliches bei den US Open gesehen haben zwischen Osaka und Sabalenka. Ich bin sehr gespannt, ob Alex Di Minaur gegen Rafael Nadal diesmal eine bessere Leistung abrufen kann. Hat ja relativ klar auch darüber gesprochen, dass so ein bisschen jetzt vielleicht auch der Faktor der Ehrfurcht ein bisschen eingedämmt ist, der wohl schon eine Rolle gespielt hat in Wimbledon. Frage, sind die Bedingungen schnell genug für Di Minaur, um hier zu kontern? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Kerber sollte sich natürlich klar durchsetzen. Federer, denke ich, könnte bei den Bedingungen auch ein paar Probleme bekommen gegen Taylor Fritz, wenn der so gut aufschlägt wie vor 2 Tagen. Und dann, klar, Sharapova gegen Wozniacki. Ich bin sehr gespannt drauf. Denke, dass Wozniacki das gewinnt. Wenn Sharapova sich durchsetzt, dann wäre das, finde ich, ein ziemliches Ausrufezeichen nach dem, was wir ja von ihr gesehen haben seit der Dopingsperre.
Ja, das wäre in der Tat ein ziemliches Ausrufezeichen. Wir werden natürlich morgen wieder darüber berichten, ob ich ab 1 Uhr morgens deutscher Zeit schon wieder am Platz sitze und euch über Twitter informieren kann, was da passiert. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht versprechen, weil hier ist es, wie gesagt, jetzt sehr, sehr spät. Aber wir werden auf jeden Fall morgen wieder ein Daily bringen. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir hier machen. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns wie immer über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chipundcharge. Folgt uns auf Facebook, facebook.com/chipundcharge. Sagt es weiter, tragt es hinaus in die Welt, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und wenn euch ein Tennis-Podcast gefällt, wie dieser hier. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.